Globales Lernen on
Globales
Air.
Lernen on
Globales
Air.
Lernen
Globales
on Air.
Lernen on
Globales
Air.
Lernen
Globales
on Air.
Lernen on Air. Ist offen für Menschen aus der einen Welt.
Greift Themen nachhaltigen Entwicklung auf.
Inspiriert zu gemeinsamen Erleben, Lernen und Handeln.
Macht vielfältige Stimmen hörbar.
Wir fragen nach, fühlen uns ein und summen mit.
Hallo und herzlich willkommen bei Globalen Lernen on Air, ein Projekt von Bildungsreferentinnen in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit Wüstewelle und dem Programm Bildung trifft Entwicklung im EPIS. Ihr hört uns im freien Radio Wüstewelle für die Region Reutlingen, Tübingen und Umgebung auf der Frequenzen UKW 69.6, Kabel 97,45 und weltweit via Livestream auf der Webseite www.wüste-welle.de. So einen schönen guten Tag hier aus dem Südhaus in Tübingen. Heute leiten wir, Natalia und Rocío, die Sendung und mit uns sitzt gegenüber Franz Elias Schneck oder Pizzeli. Guten Tag, Natalia, guten Tag, Franz.
Hallo.
Hallo, guten Tag, Rocío.
Und wir haben heute das Glück, dass wir Unterstützung von Radio Wüstewelle haben.
Ja.
Vielen Dank, dass du dabei bist, Maxim.
Vielen Dank, ich helfe liebend gern bei diesem schönen Projekt.
Danke. Ich habe auch das Glück, dich, Franz, als Student an der Universität Tübingen zu haben. Du hast das Seminar besucht, das Jasmin Goldhausen und ich dieses Jahr im Wintersemester in den Studien Ökologikum angeboten haben. Du hast dich als Sinti vorgestellt und immer wieder sehr wichtige Beiträge zur Geschichte und Kultur des Sinti gebracht. Ich habe mir damals gewünscht, mehr von dir zu hören. Und jetzt haben wir diese Möglichkeit nicht nur für mich, sondern für die Zuhörerinnen des Radios Wüstewelle. Und als ich Natalia erzählt habe von dieser Begegnung mit dir, sie war sofort begeistert mit dem Thema, hat deine Videos angeschaut, deinen YouTube-Kanal auch abonniert. Und jetzt einfach sind wir da. Danke, dass du da bist.
Ja. Danke auch, dass ich hier sein darf.
Aber zuerst ein bisschen Musik, um einen ersten Zugang zum Thema zu bekommen. Für die Musikauswahl ist heute Franz, ich weiß es nicht, ob Franz oder Bitzeli.
Ja, kannst du auch Franz sagen. Ah, okay. Sagen die meisten.
Okay. Du bist zuständig für die Musik. Was hast du uns heute mitgebracht als erstes Lied?
Ja, als erstes Lied habe ich von Django Wagner Gali mitgebracht, heißt Die Schwarze auf Deutsch. Er ist Sinto aus den Niederlanden. Generell heute gibt es viele Sinti-Musik aus verschiedenen Ländern, weil es mir auch wichtig ist, aufzuzeigen, dass Sinti auch international sind.
Dann hören wir mal. Ihr hört Globales Lernen on Air. Heute sind wir im Studio, Natalia Sumalan und Rocío Rueda. Und ihr habt gerade Kali gehört. Franz, kannst du ein bisschen über dieses Lied etwas sagen?
Ja, also das Lied Kali von Django Wagner stammt aus den Niederlanden und das gibt es zweisprachig, hier jetzt auf Niederländisch, aber es gibt es auch auf unserer Sprache von uns Sinti.
Danke. Natalia, dann hast du das Wort.
Ja, liebe Franz, wir möchten dich kennenlernen und deshalb wäre meine erste Frage. Wo bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Und welche Erfahrungen hast du als Mitglied einer Sinti-Familie in der Schule und in deinem Umfeld gemacht?
Ja, danke schön für die sehr interessante Frage, weil man denkt ja selber wenig nach, obwohl es ja das eigene Leben ist. Ich bin aufgewachsen in der Natur, also mit den Tieren, Hühner, Hasen, natürlich in einem Haus und auch sportlich. Also mein Vater hatte eine eigene Judo-Sportschule in Rottweil. Da war ich auch sehr lange bis zum orange-grünen Gürtel. Also bin jetzt gar nicht musikalisch aufgewachsen, so wie es ja auch Vorurteile gibt, dass alle sind, die musikalisch sind. Ist nicht immer so. Und väterlicherseits bin ich Sinto und als das identifiziere ich mich auch. Mütterlicherseits bin ich aus Königsberg, Kaliningrad, Ungardeutscher, also Chatalja, Grenze Ungarn-Serbien, aber ich habe mit der Familienteil meiner Mutter nichts zu tun, meine Mutter auch nicht. Und das sind auch so die ersten antiziganistischen Erfahrungen, die ich schon als Baby mitbekommen habe, da meine Mutter von ihrer Familie rausgeschmissen wurde, weil sie eben ein Sinto geheiratet hat. Mhm. Und ja, genau. Und mit dem Teil meiner Familie vom Vater aus bin ich aufgewachsen. Das war aber ein bisschen untypisch, weil die meisten waren schon sehr alt, wo ich auf die Welt gekommen bin, sind auch schon viele verstorben. Und Cousinen, Cousins in meinem Alter hatte ich zum Beispiel auch keine. Mhm. Genau, also eher untypisch, würde ich jetzt mal sagen.
Und du in der Umgebung, in der Stadt, wo du so aufgewachsen warst oder wie's, oder in der Schule, wie war für dich? Wie war so die anderen Kinder? Wie war die Beziehung, ne, mit den anderen Kindern?
Mein Vater hat mir immer gesagt, ich soll verschweigen, dass ich Sinti bin, weil er wollte mich vor Rassismus schützen. War aus heutiger Sicht keine gute Idee von ihm, aber ich kann es verstehen, weil mein Vater ist auch ein Kind seiner Zeit, geboren 1954. Und in den 50er Jahren, in den 60er Jahren gab es ja noch die ganzen Altnazis an den Schulen als Lehrer, die Beamten. Und da war der Rassismus gegenüber Sinti noch viel größer, weil es noch gar keine multikulturelle Gesellschaft war zu dieser Zeit. Er ist ja aufgewachsen in einem Dorf, da war er der einzige Schwarzkopf, sage ich jetzt mal, mit seinen Geschwistern, weil sie jetzt einzige schwarze Haare hatten und braunen Teint und die anderen waren blond. Und heutzutage kann man das als Sinto sehr gut verstecken, weil wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Und deswegen, ich habe es dann auch verheimlicht bis zum 16. Lebensjahr, würde ich sagen, strikt, dass ich Sinto bin. Habe das gar nicht zur Sprache gebracht, außer bei Freundinnen, mit denen ich aber dann schon lange befreundet war. Und eine Geschichte, die ich zum Beispiel sagen kann, war 2016, da war es das erste Mal, wo ich Internetzugang hatte. Und davor war ich immer bei Freundinnen daheim und habe am Laptop recherchiert zu Sinti. So, ich sag immer, so Ahnenforschung gemacht. Also ich habe weiter recherchiert von dem, was mein Vater mir erzählt hat von Sinti, wollte ich noch mehr wissen. Und einmal ist ihre Mutter reingekommen und hat gesagt, so, was wir da machen, habe ich gesagt, ja, ich recherchiere zu Sinti, weil ich bin Sinti. Hat sie gesagt, keine Angst, ich hole nicht die Polizei. Dann dachte ich, oh mein Gott, holt man da im Normalfall die Polizei? Sage ich es doch lieber nicht. Ja, also das ist zum Beispiel eine Begebenheit, aber so generell muss ich auch festhalten, Diskriminierung ist nicht einseitig, ist keine Einbahnstraße, sondern muss intersektional gesehen werden. Man wird ja nicht nur diskriminiert, weil man Sinti ist, sondern auch aufgrund der Geschlecht, Sexualität, aufgrund von bestimmter Körpermerkmale, aufgrund von Zugehörigkeit einer bestimmten sozialen Schicht, also arm, reich. Da gibt es ja auch verschiedene Anknüpfungspunkte, leider Gottes, wo Schüler sich entscheiden, andere auszugrenzen und zu mobben. Heutzutage hat man ja dieses Wort Mobbing, das gab es früher gar nicht. Also das Wort gab es nicht, aber den Umstand gab es schon, genau.
Und du hast das gespürt in der Schule, das und, oder nicht eigentlich?
Also,
mal für dich.
Ja, also ich habe es in der Schule, wie gesagt, verheimlicht, aber es ist dann mit der Zeit rausgekommen, wo ich dann im Gymnasium später war. Also ich bin ja von der Hauptschule auf die Werkrealschule 9+1 und habe dann sozialwissenschaftliches Gymnasium besucht und habe dann einfach dazu gestanden, dass ich Sinti bin, habe das überall auf Social Media, ich meine, dann hatte ich ja auch Internetzugang 2016 und 2018 war ich dann auf Social Media aktiv und dann habe ich da auch ein paar Sachen gepostet, hat eigentlich dann jeder auch gewusst. Und dann gab es natürlich auch Lehrerinnen, die gemeint haben, ja, das Z-Wort ist für sie ein guter Begriff und meinte mit mir darüber zu diskutieren. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich dort sowieso nicht willkommen war, auch weil ich ursprünglich von der Hauptschule kam und eben auch, weil ich Sinti bin, wurde mir das auch zu verstehen gegeben. Auf einer Studienfahrt hat man Spülwasser auf mich kippen wollen und lauter so Sachen, aber habe dann die Schule gewechselt in ein anderes sozialwissenschaftliches Gymnasium und da war es eher was Positives, dass ich Sinti bin.
Und für mich ist es interessant, weil du hast schon gesagt, dass du nicht so, bueno, in deiner Umgebung wusste nicht, dass du Sinti warst. Aber wie war dann deine Prozess, diese Identitätsfindung, bis du Erwachsene geworden bist? Wie war für dich? Weil es war von einer Seite, kann mir vorstellen, du wolltest oder deine Eltern haben gesagt, du sollst nicht sagen, dass du Sinti bist, aber die andere Seite, was ist in dir passiert? No? Was für eine Identität hast du schon gefühlt? Wie war für dich das?
Ja, als Kind, sage ich jetzt mal, nimmt man das ja nicht so wahr, dass man Sinti ist. Das ist jetzt was anderes als die anderen. Aber ich bin schon zweisprachig groß geworden, hatte aber immer so ein bisschen Scham, unsere Sinti-Sprache zu sprechen, hab aber immer Wörter gehabt in der deutschen Sprache, wenn ich Deutsch gesprochen hab dann Sinti-Wort mal da gehabt und wo dann die Leute, ja, was heißt denn das? Und dann dachte ich halt, das wäre Deutsch. Wie gesagt, ich habe meinen Vater auch aktiv nachgefragt, kannst du mir sagen, was heißt das, was heißt das? Und habe auch als einziger von den Geschwistern auch aktiv immer mehr nachgefragt von den alten Geschichten, von meinen Großeltern und habe ja auch dann, wie gesagt, auf Social Media ab und zu Sachen gepostet über Sinti. Und über die Zeit hat es sich dann darauf entwickelt, dass ich 2021 gesagt habe, okay, mache ich einen YouTube-Kanal, aber darüber können wir auch später nachher noch reden. Ja, ich bin einfach selbstsicherer geworden. Ja, also ich kann es schlecht beschreiben jetzt. So. Ja, es ist ein Prozess. Also ich war es schon immer. Aber ich habe mich noch mehr dazu bekannt, nach außen hin. Und wenn man jetzt schon in der Öffentlichkeit ist, geht auch kein Schritt mehr zurück. Also es ist ja auch ein Stück weit Sicherheit, die man aufgibt. Weil meine Familie hat sehr isoliert gelebt seit 1937. Das hat ihnen auch geholfen, nicht deportiert zu werden. Zum Teil auch nicht. Und aus dieser Isolation habe ich auch meine Familie wieder gebracht. Dadurch, dass ich jetzt wieder in der Öffentlichkeit bin, als Erster aus der Familie.
Ich wollte etwas kurz fragen. Ja. Du hast vorher gesagt, Franz, dass in der zweiten Schule oder Gymnasium, du hattest eine positive Erfahrung. Ich finde ganz interessant auch zu hören, dass es auch positive Erfahrungen gibt, ja, in der Schule und im Gymnasium. Ja.
Ja, also die meisten Antiziganismus-Vorfälle, ein Drittel davon passieren in Bildungseinrichtungen wie Schulen und schon die jüngsten, die vulnerabelsten Menschen in unserem Kreis betrifft Antiziganismus am stärksten. Und wie gesagt, in der nächsten Stufe, im Gymnasium, das andere, wo ich dann gewechselt habe, hatte ich positive Erfahrungen. Aber das ist dann nicht abhängig vom System, sondern abhängig vom individuellen Lehrer. Wenn der eine positive Einstellung hat, das war hier der Fall, ja.
Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, Franz, du hast ein zweites Lied für uns heute. Kannst du das Lied vorstellen?
Ja, das Lied ist von Eva Pevarello, Re Gypsy. Sie ist Sintiza aus Italien, beziehungsweise Sinta. Sintiza sagt man nicht in Italien, da nennen sie sich Sinta, also feminin Einzahl. weil in Italien leben ungefähr so viele Sinti oder mehr als in Deutschland. Man spricht dabei gar nicht von ihnen. Und mir war es einfach wichtig, auch Sichtbarkeit zu teilen mit anderen Sinti, die in Deutschland eher unsichtbar sind. Genau.
Super. Dann hören wir Red Gipsy.
Fantolasma che velas crol paple aria molo con crol mengar tine mal lai lai lo lai.
Wir sind zurück beim globalen Lernen on Air. Franz, du hast vorher über deine Erfahrung in der Schule, in dem Gymnasium, und jetzt möchten wir noch weiter im Bildungssystem ein bisschen sprechen. Ich gehe davon aus, dass du aufgrund deiner Biografie Indologie und empirische Kulturwissenschaft studieren möchtest. Oder? Weil du hast vorher gesagt, du hast immer Sozialwissenschaft so Richtung ausgewählt im Gymnasium. Wie war diese Entscheidung für dich?
Ja, also ich kann sogar sagen, ich habe jetzt fertig Indologie und empirische Kulturwissenschaft studiert im Bachelor, mache jetzt den Master in empirische Kulturwissenschaft. Und anfangs, als ich noch auf der Hauptschule war, habe ich auch den Hauptschulabschluss gemacht, hat mir eine Lehrerin gesagt, dass ihre Freundin Indologie studieren würde und das Fach wäre so schlecht, und hat es ganz madig gesprochen. Und das hat in mir die Motivation ausgelöst, jetzt will ich Abitur, ich möchte Indologie studieren. Die Lehrerin habe ich ja eh nicht leiden können. habe deswegen auch ihre Expertise in Anführungszeichen gar nicht ernst genommen. Man muss sich ja immer selbst ein Bild davon machen. Man kann sich verschiedene Meinungen anhören, aber sich selbst ein Bild davon machen. Und Indologie, das passt auch zu uns, sind die empirische Kulturwissenschaft auch. Und mich hat das dahingehend so sehr gereizt, diese Studienfächer zu wählen. Da, wenn ich zum Beispiel Dokumentationen ansehe über Sinti oder Bücher, dann heißt es, Sinti sind ursprünglich aus Indien, jetzt kommen wir zum Holocaust. Also Sinti, wir Sinti sind nicht nur Opfer unserer eigenen Geschichte, sondern wir haben auch eine eigene Geschichte vor dem Holocaust und vor dem Völkermord, die aber nicht publik gemacht wird oder wo zu wenig Forschung dahinter steckt. Und das hat in mir den Anreiz gegeben, okay, was war denn da? Und empirische Kulturwissenschaft ist ja historisch argumentierende Gegenwartsforschung, hat also einen anderen Anspruch als Geschichtswissenschaft, weil man da auf das Jetzt schaut und das Jetzt mit dem Vergangenen erklärt. Und das hilft auch Sinti und auch Antiziganismus zu erklären und auch in dieser Richtung zu arbeiten. Und ja, Pädagogik, Psychologie, das war im Abitur, auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Das hat mich ja auch interessiert. Aber wenn ich doch jetzt Richtung Berufung gehe, ich sage nicht Beruf, sondern Berufung, das ist nochmal was ganz anderes. Weil einen Beruf macht man, weil man es machen muss. Eine Berufung übt man aus, weil man sie machen will. Ja.
Das kommt richtig tief von Ihnen.
Ja.
Das, wie du beschreibst deine Entscheidung, das würden uns viele Dozenten wünschen von unseren Studenten, dass so mit diesem Bewusstsein und diesem tatsächlich Wille über ihre Entscheidung sprechen. Das, du weißt, ich bin Dozentin von Pädagogik, und wenn ich höre diese Einstellung, finde ich tatsächlich, mit Menschen wie du schaffen wir das Bildungssystem transformieren, verändern. Ich wollte dich fragen, apropos diese Entscheidung an der Uni. Du hast vorher richtig gesagt, das Thema Antiziganismus hat nichts zu tun nur mit Rassismus, und ist eher strukturelle verschiedene Dimensionen. Eher, man braucht eher eine intersektionelle Ansicht. Wie siehst du an der Uni diese Antiziganismus-Vorfälle, wie ist die Einstellung von der Uni, genau gesagt, eine Institution für Bildung und Aufklärung. Wie hast du das erlebt an der Uni?
Ja, ich glaube, dazu muss ich erstmal erklären, was das Phänomen des Antiziganismus ist. Wie eingangs angekratzt, Antiziganismus ist die Konstruktion dessen, was ein Zigeuner sein soll. Also ich sage auch hier mal Tätersprache, die sind keine Zigeuner, aber ich muss das jetzt mal aussprechen, weil ich muss ja auch sagen, was ich nicht bin. So, und was wir nicht sind und niemals waren. Aber diese Konstruktion gibt es und betrifft meist uns, aber nicht nur uns. Und dieses Phänomen ist auch nicht nur im rechten Spektrum, sondern das gibt es auch links von der Gesellschaft oder auch in der Mitte der Gesellschaft. Das gibt es in jeder sozialen Schicht. Es gibt Menschen, ich kann es mir selber kaum vorstellen, aber die haben noch nie in ihrem Leben Sinti gesehen. Aber sie haben, wenn das Z-Wort kommt, automatisch eine negative, stereotypische Einstellung in den meisten Fällen gegenüber unserer Volksgruppe.
Obwohl, es gibt auch positive Vorurteile. Ich würde sagen, in Kolumbien, wir hatten Gitanos, Sinti und Roma Gruppen in verschiedenen Regionen und in der Nähe von meiner Heimat in Santander, nördlich von Bogotá. Und das war eher positiv, so eher Exotisierung, die hübschen Männer, die wunderschönen Frauen gehören zu den Sinti und Roma.
Ja. Aber für uns in Peru ist es umgekehrt.
Ah, echt?
Ja, ja. Es ist so, die Leute sind mehr so negativ, so sagen negative Kommentare immer gegenüber die Sinti-Leute oder Zigeuner. Ja, ja. Immer Zigeuner, dieses Wort zu werden, ne? Wir sagen die los Gitanos, ne? Und immer es gibt eine negative Konnotation, ja. Ja. Mindestens so habe ich als kleines Kind erlebt, ne, in Peru. Bis jetzt. Mindestens in Peru es ist so. Deswegen finde ich es so toll, dass in Kolumbien, no, in dieser Region, dass du schon gerade erzählt hast, ich finde es toll. No? Aber
es gibt die beide.
Ja.
Die negative und die positive. Meine, das Vorurteile sind nicht nur negative, sondern es gibt auch diese Exotisierung.
Genau,
no,
von den Menschen. Dieses Exotisierende.
Ja, Entschuldigung, das habe ich schon gesehen im Fernsehen zum Beispiel, in diese Serien, die es in Lateinamerika gibt, no? Das kommen immer diese Geschichten von der, dass die Leute tanzen und so verliebt sind und hübsch und so weiter. No? Aber in der Realität, in der Gesellschaft, in der peruanischen Gesellschaft, es gibt immer Vorurteile. Es ist ein bisschen, ja, leider ist es so, ja.
Genau, ich finde das auch gut, dass ihr beide Sichtweisen jetzt gerade mitgeteilt habt, die es auch beide gibt. Einmal dieses herablassende Negative und einmal das Exotisierende, auch das Sexualisierende, was es gibt, also auch das Romantisieren von Rassismus. Und auch in deutschen Volksliedern gibt es zum Beispiel von wegen, wir zahlen keine Steuern, also braucht den Kaiser keinen Zins zu geben, heißt die Strophe, obwohl Sinti häufig doppelt besteuert wurden, also weil sie ja von Ort zu Ort vertrieben wurden und mussten dort Steuern zahlen. Sinti wurden ja auch in Deutschland und Niederlande, Westeuropa 300 Jahre lang als Vogelfreie verfolgt und waren auch so sehr vielen Räubern ausgesetzt. Und haben eher mehr Zahlen haben müssen und oft auch mit ihrem eigenen Leben. Und ganz kurz das Wort Gitanos in Spanien kommt von Egyptos, weil Ägyptos. Die Leute dachten, wir sind aus Ägypten. Genau, deswegen auch Gypsy from Egyptian. Und ich persönlich zum Beispiel, ich habe da jetzt weniger Assoziationen mit diesem Wort. Also ich kann jetzt gar nicht sagen negativ, positiv. Ich persönlich bevorzuge Sinti, aber zum Beispiel das Z-Wort, das ist zum Beispiel ganz verpönt. Ja, auch aufgrund der Historie.
Gehen wir zurück zu der Uni.
Ja.
Wir wollten fragen, wie ist deine Erfahrung an der Universität? Ja?
Genau, also in meinen Studienfächer Indologie und empirische Kulturwissenschaft wurde das auch sehr positiv angenommen, auch als Bereicherung angesehen, auch bei dir damals, wo ich bei dir bei Dekolonialität war, weil wir ja auch marginalisierte Menschen sind, die auch von diesem System betroffen sind. Mhm. Und zum Beispiel in empirische Kulturwissenschaft zur Erinnerungskultur, zum Holocaust oder Archivforschung war es auch immer gut, die Redebeiträge, die auch ich mit einfließen habe lassen können. Und auch in Indologie haben wir auch immer oft gesprochen über die Herkunft von Wörtern, weil unsere Sinti-Sprache ist mehr als 2000 Jahre alt. Und sie ist konserviert auf das 8. Jahrhundert, das ist linguistisch bestätigt, auf das 8. Jahrhundert im indischen Subkontinent. Das heißt, ja, wir reden eine sehr alte indische Sprache heute noch, die sich natürlich auch geändert hat im Laufe der Zeit. Aber zum Beispiel eine lustige Begebenheit, wo ich im Hindi mündlich Klausur das Wort vergessen habe für Fleisch. Das heißt im modernen Hindi Gosht. Ich habe gesagt Mass. Dann hat mein Hindi-Lehrer gesagt, ja, woher kennst du dieses alte Wort? Das gibt es, aber das sagt keiner mehr. Hab meine Punkte bekommen, war ja richtig, nur halt alt. Aber daran sieht man, wie alt unsere Sprache ist. Das ist ja wie die Russlanddeutschen. Obwohl, da ist es jetzt nicht so lang her, aber die reden ja auch andere Dialekte, andere deutsche Wörter als zum Beispiel in Deutschland, weil Sprache sich verändert. Aber es gibt natürlich auch Rassismus, Antiziganismus an der Universität, weil die Universität ist kein rassismusfreier Ort. Dort gibt es auch Sinti und Roma an Universitäten, die auch Erfahrungen gemacht haben. Ich habe ein Jahr auch als studentische Hilfskraft für eine Studienforschung gearbeitet, die genau Antiziganismus an Hochschulen und Universitäten untersucht hat. Aber davon möchte ich jetzt gar nicht sprechen, sondern von meiner eigenen Erfahrung hier in Tübingen. Und da war es zum Beispiel so, dass eine Kommilitonin gesagt hat, ich sehe aus wie ein Z... weil ihre Kleidung anscheinend nicht zusammengepasst hätte. Und dann dachte ich mir so, kannst doch jetzt nicht sagen. Hat aber keiner was anderes noch was gesagt. Ich habe dann auch nichts gesagt, weil ich wollte kein Fass aufmachen. Und das andere Mal war eben von einer Dozentin. Aber ich muss dazu sagen, in einem Fach, das ich nicht studiert habe, sondern Schlüsselqualifikation über fachliche Kompetenz. Also sie hat nichts zu meinem Studium gehört. Und die Dozentin hat vor den Studierenden sehr abwertend gesprochen über Sinti und Roma und auch das Z-Wort inflationärerweise negativ benutzt gegen uns. Hat gesagt, auch bitte nicht keine Zigeuner, so in dieser Tonart. Und hat natürlich auch den Klischees freien Lauf gelassen. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Studierenden, die auch im Ort waren, an dem Zeitpunkt oder danach irgendwas gesagt hätten, aber haben sie nicht. Und ich war dann hier alleine mit dieser Bürde und habe mich gar nicht getraut, was dagegen zu sagen, weil ich habe gedacht, ich kriege dann eine schlechte Note und habe dann abgewartet.
Ja.
Ja, und dann hatte ich die schlechte Note. Und dann bin ich dagegen angegangen. Dann habe ich ihre Chefin informiert und habe ihrer Chefin erzählt. Zum Glück gab es noch zwei Studentinnen, die mit mir gekommen sind, die aber nicht mit mir in diesem Kurs waren, die mich moralisch unterstützt haben, dann haben wir das hier berechtigt. Weil es hat ja 0,1 gefehlt, dass ich bestanden hätte. Hm. Ja.
Boah, die Institution von Bildung und Aufklärung, das tut weh. Ja? Aber gut, dass du das, die Mut gehabt hast und bis Ende das gebracht hast. Ja. Und danke auch, dass du mit uns teilst.
Ja, was ist was Richtiges? Wenn ich finde, es eher das Heftige, das zu hören, dass auch hier an der Uni etwas so passieren konnte. Ich habe nicht so gedacht. Aber ja. Okay, jetzt wir hören unser drittes Lied.
Ojipen von Piruschka Triska. Das Leben auf Deutsch.
Hallo, zurück bei Globales Lernen on Air. Wir haben hier Franz als Gast und ich möchte noch etwas fragen und es geht um die Sinti-Roma-Geschichte. Ich persönlich, ich weiß nicht so viel, ne, darüber, und es wäre super, wenn du uns über, über die Geschichte erzählst, wie sie nach Deutschland gekommen und in andere Orten der Welt, und wie ist die Situation der Sinti und Roma heutzutage?
Dankeschön für die sehr interessante und auch sehr wichtige Frage, weil das kommt auch an vielen Stellen oft zu kurz. Und zwar, wer sind Sinti und Roma? Woher kommen wir? Sinti, das geht zurück auf den indischen Fluss Sindhu, der heute Indus heißt, der größte Fluss in Pakistan. Und sie haben dort bis ins 8. Jahrhundert gelebt, hatten dort auch eigene Dynastien, Königreiche, die Rai-Dynastie, danach die Chatsch-Dynastie. Und dann kam es eben zu einem großen Zivilisationsbruch durch die Eroberungszüge des islamischen Kalifats der Umayyaden. Und das kann man auch daran festmachen, dass es in unserer Sprache gar keine arabische Lehnwörter gibt. Das heißt, wir sind zu einer Zeit gegangen, wo es dann eben hier einen Umbruch gab. Und den Sindh, so nennt sich die Provinz heute, ist jetzt ein Teil von Pakistan. Dort leben noch bis zu 30 Millionen Sinti, die aber ganz anders sprechen als wir. Und es wird gesagt, dass die Roma eine andere Migrationsroute, also die gleiche Migrationsroute hatten, aber zu einem anderen Zeitpunkt und aus einer anderen indischen Region abstammen. Und wir sind durch Persien, durch Armenien, Griechenland und Sinti hauptsächlich in Westeuropa, aber es gibt auch in Osteuropa Sinti. Man muss aber auch dazu sagen, dass Roma 500 Jahre lang auf europäischem Boden versklavt wurden und so gut wie nichts darüber an Schulen oder Universitäten gelehrt wird, über die Sklaverei der Roma in Europa. Man redet immer gerne über die Sklaverei der Schwarzen in Amerika, vergisst aber auch bei sich selber im eigenen Land, im eigenen Kontinent zu schauen, was haben wir denn eigentlich gemacht mit den Roma? Und Sinti, wie vorhin erwähnt, wurden 300 Jahre lang als vogelfreie gebrandmarkt. Das heißt, jeder konnte uns töten, konnte Dinge machen, ohne polizeilich verfolgt zu werden. Das heißt, wir waren rechtslos. Wir waren ausgesetzt von Räubern und waren auch oft bei der Todesrate von Menschen, die mit der Guillotine ermordet wurden oder gehängt wurden, waren überproportional Sinti betroffen. Und auch als Christopher Columbus von Europa nach Amerika gegangen ist, waren auch Sinti versklavt auf seinen Galeeren. Und später in Deutschland war das ja so, also Sinti leben ja schon seit mehr als 600 Jahren in Deutschland, länger als es dieses Land überhaupt gibt. Deutschland hat sich ja erst später gegründet, so wie wir es heute kennen. Und Roma seit circa 150 Jahren. Und Sinti wurden im 18. Jahrhundert, kamen sie bei den Ethnologen ins Visier, bei den Rasseforschern. Die Ziganologie, so nennt sie sich, hat dann auch angefangen, 1899 Zigeuner-Informationsdienststellen bei der Polizei einzurichten. Wer sind die Sinti? Hat man Stammbäume erstellt? Weil Sinti ist ja keine Religion. Sinti sind ja katholisch oder evangelisch. Mittlerweile eher evangelisch, früher eher katholisch. Das heißt, man hat auch Hilfen gebraucht von den Kirchen, um Sinti nachzuverfolgen. Und die Rasseforscher haben zusammengearbeitet mit den Nationalsozialisten, sie waren ja auch selber Nationalsozialisten, und haben dann bis zu 30.000 oder 25.000 Rasseakten an Sinti und Roma erstellt in Deutschland. Und zum Beispiel meine Familie Schneck ist seit 1844 in Deutschland, ist von Frankreich gekommen, und da fehlt die Rasseakte, also im Bundesarchiv, ich habe schon nachgeschaut, die gibt es da anscheinend nicht. Komisch. Und der Stammbaum, den die Nazis erstellt haben, die Rasseforscher, Dr. Robert Ritter, Eva Justin, Sophie Erhardt und so weiter und so fort. Dieser Stammbaum von der Familie Kreuz, von meiner Großmutter, ihrer Seite aus, die übrigens Bärentänzer waren früher, reicht bis in das Jahr 1760 zurück auf deutschem Boden. Also eine sehr alteingesessene, auch deutsche Familie, Sinti-Familie. Und ich sage aber trotzdem, man muss Sinti auch international sehen. Uns gibt es nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Italien, auch in Serbien und Rumänien. Und während des Holocaust waren Juden, Sinti und Roma galten als sogenannte artfremde Rasse. Es herrschte ja die Blut- und Bodentheorie der Nazis. Und so kam es dann dazu, dass auch Verwandte meiner Familie oder generell meine Familie auch ermordet wurde. Meine Urgroßmutter, die Mutter meines Großvaters, die Cousinen meines Vaters in Auschwitz vergast. Und meine eigenen Tanten und Onkel haben zu dieser Zeit auch gelebt. Meine älteste Tante ist 1937 geboren und sie haben überlebt. 1945 wurden sie aufgestellt. Bewaffnete Nationalsozialisten haben ihr Haus gestürmt und haben gesagt, ein Koffer dürft ihr packen, mehr nicht. Und hat sie auf die Straße getrieben, die Mutter alleine, wahrscheinlich um sie zu schikanieren, und der Vater mit den Kindern auf die andere Seite der Straßenseite. Und es hätte nicht viel gefehlt vor einer Exekution. Man hat angeblich gewartet auf eine Deportation. Und im gleichen Moment, Gott sei Dank, kamen dann die Befreier, die französische Armee, ins Dorf und hat unsere Familie befreit. Und die Nazis haben sich versteckt und haben wahrscheinlich sogar ihre Uniform vergraben, dass man ja nicht sieht, dass sie Nazis waren. Und nach dem Krieg gab es ja weiterhin diese Vorurteile. Und 2021 gab es einen unabhängigen Bericht der Antiziganismus-Kommission. Perspektivwechsel, nachholende Gerechtigkeit. In dieser wurde auch bestätigt, dass es nach 1945 eine zweite Verfolgung der Sinti und Roma in Deutschland gab. Und nur als Beispiel, früher gab es ja Baden-Württemberg nicht, damals hieß es noch Tübingen-Hohenzollern. Und das Innenministerium Tübingen-Hohenzollern hatte 1948 einen Erlass erlassen zur Bekämpfung des, in Anführungszeichen, Zigeunerunwesens. Also man hat da schon wieder versucht, die Mittel in die Hand zu nehmen, um uns zu tangieren, wo man uns tangieren kann. Und auch bei der Wiedergutmachungszahlung, die ja keine Wiedergutmachungen waren, weil man sowas nicht wiedergutmachen kann, haben viele Sinti und Roma nicht erhalten. Da der Holocaust, der Völkermord, der Genozid an unseren Menschen nicht anerkannt wurde, bei den Juden schon recht früh, weil Deutschland war ja auch unter der Besatzung und musste auch anerkennen, den Völkermord an den Juden, und wir hatten überhaupt keine Lobby in Amerika, wo irgendetwas hätte durchsetzen können. Die meisten sprachen auch kein Englisch von uns zur damaligen Zeit. Und so war es sehr schwierig anzukämpfen. Und die Bürgerrechtsbewegung der Sinti hat dann Hungerstreik organisiert im Konzentrationslager Dachau, hat einen Gedenkmarsch in Heidelberg organisiert, und viele andere Dinge haben dazu geführt, dass der Holocaust an uns in den 80er Jahren, 30 Jahre danach, anerkannt wurde, aber viele, die im KZ waren oder Verwandte hatten im KZ und umgekommen sind, haben keine Entschädigungszahlungen bekommen für das Leid, das ihnen widerfahren ist. Und noch heute werden Roma abgeschoben aus Deutschland. Wenn man sich überlegt, es gab Kontingentflüchtlinge früher, wo man aus der Sowjetunion Juden oder auch Russlanddeutsche in die BRD gebracht hat, aber man denkt überhaupt gar nicht daran, irgendwie das Leben von Sinti und Roma zu schützen. Und es ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, auf die Idee zu kommen, Roma abzuschieben. Und das zeigt ja uns, dass die Gesellschaft sich auch nicht geändert hat in der Hinsicht. Aktuell wird auch ein Rom abgeschoben, ist schon in die höchste Instanz durchgekommen. Er ist in den Niederlanden geboren, als Staatenloser, hat 30 Jahre seines Lebens in Deutschland gelebt und wird jetzt abgeschoben nach Serbien, in ein Land, mit dem er sich nicht identifizieren kann. Er spricht kein Serbisch, er spricht Deutsch, er ist Rom, er ist in Deutschland sozialisiert, er arbeitet hier und ja, war auch in Abschiebehaft. Also alles Menschenfeindliche, was möglich ist, wird immer auf die Menschen abgelassen, die sich am wenigsten wehren können. Eine gute Sache hat es, wir haben Antiziganismusbeauftragten, Herr Mehmet Daimagüler, seit einigen Jahren, das hatten wir davor nicht. Das heißt, wir haben auch jetzt eine unabhängige, direkte Instanz, die auch mit der Bundesregierung kommunizieren kann.
Aber habt ihr schon hier eine Sinti-Gruppe oder einen Verein, dass ihr schon zusammenhalte, zum Beispiel in diesem Fall für die Rechte von den Sinti zu kämpfen? Habt ihr so eine Organisation oder?
Ja, also in Deutschland gibt es mehr als 100 Selbstorganisationen von Sinti und Roma. Ja. Angefangen hat es mit dem Verband der deutschen Sinti, der sich dann später Zentralrat deutscher Sinti und Roma genannt hat, weil es dann auch mehr Roma gab. Also in Deutschland gibt es schätzungsweise 50.000, 60.000 Sinti und 1,3 Millionen Roma, wo aber die meisten erst durch den Jugoslawienkrieg gekommen sind oder als Gastarbeiter oder Ukraine-Krieg aktuell auch, wo ihnen der Flüchtlingsstatus aberkannt wird, ja, und auch diskriminiert werden in Flüchtlingsunterkünften von anderen Ukrainern der Dominanzgesellschaft. Das kommt ja auch noch dazu. Diese Menschen sind ja doppelt von Rassismus betroffen. Und es gibt Vereine, also zum Beispiel Zentralrat, wo es dann auch verschiedene Landesverbände gibt in verschiedenen Bundesländern, die da Zuständigkeiten haben. Aber es gibt auch andere Vereine, die sich unabhängig davon agieren und arbeiten und vielleicht sogar für bestimmte Städte zuständig sind. Und zum Beispiel, ich habe ja auch einen Verein mitgegründet, Studierenden, Verband der Sinti und Roma in Deutschland. Aber was ich auch betonen möchte, ist zum Beispiel das Dokumentationszentrum der Sinti und Roma in Heidelberg. Dort ist aktuell auch eine Ausstellung, das Vergessene Gedächtnis, wo Ausstellungsstücke von Sinti und Roma gesucht werden, die über das Leben der Sinti und Roma vor dem Nationalsozialismus erzählen. Und dort habe ich auch einen Stuhl meiner Familie hingebracht. Und die Ausstellung gibt es aktuell noch. Also wer mal in Heidelberg ist, kann da auch gern hinkommen. Das ist auch sehr zentral in der Stadt gelegen. Und was ich auch noch gerne ansprechen möchte, ist die neu gegründete Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, kurz MIA, wo man auch anonym antiziganistische Vorfälle melden kann. Wie gesagt, nicht nur Sinti sind betroffen. Jeder kann betroffen werden, auch wir hier, also auch ihr, die hier im Raum sitzt oder hier zuhört, auch euch kann Antiziganismus betreffen, weil es ist ein Konstrukt und keine Rasse. Rassen gibt es nicht in der Menschheit. Das ist sehr, sehr wichtig zu betonen. Und eine der wichtigsten unabhängigen Partner von der MIA, Melde- und Informationsstelle, ist auch Pro Sinti und Roma e.V., wo man auch antiziganistische Vorfälle melden kann. Also es gibt auch sehr, sehr viele. Muss aber dazu sagen, im Ausland gibt es so gut wie keine großen Sinti-Vereine, also Frankreich, in Spanien, Italien, Serbien, Polen, dort gibt es Sinti, aber keine Vereine. Und das zeigt auch nochmal die prekäre Lage und vielleicht auch ein bisschen die Privilegien, die wir hier in Deutschland haben. Aufgrund der Bürgerrechtsarbeit sind wir privilegierter als Sinti in anderen Ländern. Und Roma zum Beispiel sind internationaler, stärker zusammen in der Arbeit. Seit 1971 war in London der erste World Roma Congress, wo auch in den weiteren Jahren Indira Gandhi, Premierministerin Indiens, dabei war, in Chandigarh, im Punjab, Indien. Und ändert aber nichts an der Sache, dass auch Roma massiv diskriminiert werden, sind auch die am meisten diskriminierteste Gruppe in Europa. Und genau.
Wow, sehr interessant. Danke für dass ich etwas Neues heute erfahren habe über die Sinti. Und die Zeit läuft so schnell. Wir haben noch ein paar Fragen, aber bevor wir das stellen, wir möchten noch ein Lied so hören? Und?
Von Baci. Baci ist Sinto aus Serbien, lebt in Deutschland und hat das Lied gesungen Nur du.
Liebe Franz, du hast über die Sinti-Geschichte gesprochen. Jetzt möchten wir mehr über ihre Kultur erfahren, zum Beispiel über Literatur, Kunst und Filme.
An allererster Stelle fällt mir Philomena Franz ein. Sie ist Holocaust-Überlebende und Sintetzer und die erste Frau unserer Community, die als Autorin über die Zeit des Nationalsozialismus berichtet hat. In ihrem Buch Zwischen Liebe und Hass erzählt sie von ihren Erfahrungen in den verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslagern und über ihre Flucht. Melanie Spitta, Sinti-Filmemacherin, hat mit ihrem Film Das falsche Wort sehr viel dazu beigetragen, dass das Bewusstsein der Mehrheitsbevölkerung dahingehend erweitert wird, dass auch wir Sinti Opfer des Holocaust waren. In ihrem Film hat sie auch mehrere Sinti-Familien befragt und auch die deutsche Gesellschaft zur Rede und Antwort gestellt. Also mein YouTube-Kanal werde ich auf jeden Fall weiter bespielen, geht auch nicht regelmäßig, aber mir ist sehr bewusst, dass dies ein Alleinstellungsmerkmal ist und auch eine Art Power-Tool, das so nicht jeder hat. Und man doch einige wichtige Dinge damit machen kann, um unsere Geschichte, unsere Perspektive mit einzubinden in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft. Ich sag ja, wer seine eigene Geschichte vergisst, wird aus der Geschichte vergessen. Das ist so. Und ich möchte mich jetzt aber primär weiter meinem Masterstudium der empirischen Kulturwissenschaft widmen und auch dem Geigenspielen nachgehen seit Juni, also seit 2 Monaten, je nachdem, August würde ich jetzt nicht mitsehen, da habe ich nichts gemacht, habe ich Geigenunterricht und meine ganze Familie waren Geigenspieler, außer mein Vater. Dort ist das abgebrochen, er hat dann Gitarre gespielt und schon als kleines Kind, aus welchen Gründen auch immer, hatte ich immer schon eine Passion, eine Sehnsucht nach der Violine. Es war aber meinen Eltern finanziell nicht möglich, mir einen Geigenunterricht zu finanzieren. Jetzt hat es halt gedauert, bis ich 24 bin und ich habe gesagt, so, jetzt spiele ich Geige. Und ich habe über Umwege wieder die Geige meines Urgroßvaters in Familienbesitz bekommen. Das ist eine böhmische, sächsische Geige und auf der spiele ich jetzt. Und ich freue mich auch darauf, dieses Familienerbe, für mich ist das eine Tradition, wieder weiterführen oder aufleben lassen zu können. Und auch das Korbflechten. Bin ich sehr gewillt, weiterhin Korbflechten zu lernen. Ich war auch schon bei der Volkshochschule in Tübingen und möchte auch weitere Kurse belegen. Es ist für mich eines sehr alte Kunsthandwerk. Für meinen Großvater war es das täglich Brot. Für mich war es ein Kunsthandwerk. Für mich ist es ein Kunsthandwerk. Und es ist auch einer der ältesten Berufe der Welt, weil man braucht ja nicht viel Holz, Wasser und das Wissen, wie es ist, also wie es funktioniert. Und ich möchte einfach diesen Teil der Geschichte auch innerhalb der Familie wieder auferleben lassen. Genau. Und auch mein Hindi nicht vernachlässigen, das ich im Indologiestudium gelernt habe. Also es gibt viel zu tun und deswegen schraube ich an manchen Stellen die Schrauben runter und auf anderen Wegen gehe ich wieder neue Pforten entgegen. So würde ich das einfach mal formulieren.
Danke, Francis. Klar, dass wir viel noch zu lernen haben. Obwohl der Begriff Antiziganismus eine zunehmende institutionelle Anerkennung erfährt, gibt es noch so kein breit akzeptiertes Verständnis seiner Bedeutung und seiner Implikationen. Es gibt eigentlich eine fehlende kritische Auseinandersetzung mit der historischen, kulturellen und politischen Bedeutung von Antiziganismus und das haben wir heute von dir gelernt. Vielen lieben Dank, die Zeit ist so schnell vergangen, aber wir könnten so lange mit dir weiter besprechen. Es war Globales Lernen on Air. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder reinhört am, am 6. Oktober. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute Natalia, danke Maxim, danke Franz.
Ciao, danke dir. Tschüss.
Tschüss.